请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Shangling-Postel Heutz. Folgendes haben wir am Mittwoch, den 20. Mai 2026, für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Dann folgt Taiwan in Bewegung mit Juliane Miller. Heute mit dem zweiten Teil des Gesprächs über Menstruation in Taiwan. Wussten Sie, dass taiwanische Schulen kostenlose Hygieneprodukte anbieten? Danach folgt das Wirtschaftsmagazin mit Ilong Huang. Heute mit dem zweiten Teil des Interviews mit Dr. Jan Wiers, den Ilong im Rahmen der Taipei Cycle Messe traf und der sich besonders gut mit der digitalen Integration von E-Bike-Systemen auskennt. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zunächst die Schlagzeilen. Präsident Lai zieht Bilanz nach 2 Amtsjahren. Demokratie schützen, Frieden wahren, Wirtschaft stärken. Präsident Lai stellt Bevölkerungsstrategie vor. Etwa 136 Euro monatlich für Kinder und Jugendliche. Viele internationale Stimmen für Taiwan bei Weltgesundheitsversammlung. Und nun die Meldungen im Einzelnen.
Präsident Lai Ching-te hat heute zum zweiten Amtsjubiläum gemeinsam mit Vizepräsidentin Xiao Bi-Kim, dem Generalsekretär des Präsidialamtes, Pan Meng-an, eine Pressekonferenz abgehalten. Er nannte in seiner Rede 3 zentrale politische Leitlinien: Schutz der demokratischen Lebensweise, Wahrung des friedlichen Status quo in der Taiwanstraße und Wirtschaftsentwicklung, sowie Aufbau eines widerstandsfähigeren, wettbewerbsfähigeren und menschenorientierteren Taiwans. Lai sagte, die Zukunft Taiwans solle von ihren 23 Millionen Bewohnern entschieden werden. Er rief Regierung und Opposition zur Einigkeit auf und warnte vor Einheitsfronttaktiken, die eine Vereinigung als Frieden verkaufen. Taiwan sei zum Dialog bereit, lehne aber jede Herabsetzung ab und werde weder Souveränität noch demokratische Lebensweisen opfern. Unter dem Titel 30 Jahre Direktwahl des Präsidenten, mutig in die Zukunft, blickte Lai auf die Entwicklung seit 1996. Er verwies auf 2 herausfordernde Jahre mit autoritärem Druck, eine Neuordnung der Lieferketten und Blockaden im Parlament, betonte aber, Taiwan gehe seinen Weg weiter. Zur China-Politik sagte er, der Schutz des Status quo der Republik China bedeutet keinen Schritt in Richtung Unabhängigkeit und dass Republik China und Volksrepublik China einander nicht untergeordnet sind. Das von der Oppositionspartei KMT geforderte Konsens von 1992 entspreche nach Pekings Lesart dem Ein-China-Prinzip und laufe auf ein Land, zwei Systeme hinaus, was die Bevölkerung nicht akzeptiere.
Präsident Lai Ching-te hat heute zu seinem zweiten Amtsjubiläum eine Regierungserklärung abgegeben und eine neue Bevölkerungsstrategie für Taiwan angekündigt. Kern ist ein monatlicher Zuschuss von 5.000 Taiwan-Dollar, etwa 136 Euro, für alle Kinder und Jugendlichen von 0 bis 18 Jahren. Die Maßnahme soll Heirat, Familiengründung und Kinderbetreuung erleichtern. Lai sagte, die Regierung investiere weiter in Gesundheit, verbessere Versorgungsstrukturen und stärke das Personal. Dazu zählen ein verbindliches Pflegekraft-zu-Patient-Verhältnis im Dreischichtbetrieb, smarte Medizin und eine gestufte Versorgung. In der Klima- und Energiewende wolle Taiwan Versorgungssicherheit und Emissionssenkung verbinden und Energiewahl an Wissenschaft, Recht und Dialog ausrichten. Der Präsident rief junge Menschen auf, mit Kreativität und Fachwissen die Zukunft des Landes mitzugestalten. Zur Umsetzung erklärte Lai nach der Veranstaltung, der monatliche Zuschuss sei Teil von 18 Maßnahmen der neuen Bevölkerungsstrategie. Pro Jahr sollen rund 200 Milliarden Taiwan-Dollar, etwa 5,45 Millionen Euro, fließen. Laut Lai werde Taiwans Wirtschaftswachstum dies tragen und die Maßnahmen würden keine anderen Budgets belasten. Bei der 79. Weltgesundheitsversammlung in Genf, die am 18. Mai begonnen hat, gab es am 19. Mai in der Generaldebatte breite Unterstützung für Taiwans Einbindung. Nach Angaben des taiwanischen Außenministeriums sprachen sich in ihren Reden 16 gleichgesinnte Partner, wie beispielsweise die EU, Deutschland, Luxemburg, Japan und Australien, für eine stärkere Beteiligung Taiwans aus. 10 diplomatische Verbündete, darunter die Marshallinseln Guatemala und Palau, setzten sich ebenfalls für Taiwan ein. Mehrere dieser Staaten warnten, die Fehlinterpretation der UN-Resolution 2758 und des WHA-Beschlusses 25.1 dürfe nicht zur Ausgrenzung Taiwans führen, da dies die globale Gesundheitssicherheit schwäche. Für die EU sprach Zyperns Gesundheitsminister Neophytos Chararambides, der niemanden zurücklassen als Leitlinie betonte. Von den Verbündeten nannte Palau besonders deutlich die Problematik der fehlenden Einladung. Palaus Vizepräsident Reynold Oilauch plädierte für einen Beobachterstatus Taiwans. Paraguay verwies auf erfolgreiche Gesundheitsprojekte mit taiwanischer Unterstützung und regte an, Taiwan in technische WHO-Formate einzubinden. Der International Booker Prize hat am 19. Mai abends in London, am 20. Mai früh in Taiwan, den Sieger bekannt gegeben. Die taiwanische Autorin Yang Shuangzi erhält gemeinsam mit der Übersetzerin Jing Ling den Hauptpreis für den Roman Taiwan Man Yo Lü, auf Englisch Taiwan Travelog oder auf Deutsch etwa Taiwan Reisebericht. Es ist das erste Mal, dass ein Werk aus Taiwan den Hauptpreis gewinnt. Das Preisgeld von 50.000 Pfund, etwa 2 Millionen Taiwan-Dollar, geht zu gleichen Teilen an Autorin und Übersetzerin. Beide nahmen die Auszeichnung persönlich entgegen. Präsident Lai Ching-te würdigte heute in einem Facebook-Post, die Preisrede habe gezeigt, wie Literatur trotz kolonialer Vergangenheit und aktueller Bedrohungen Kraft entfaltet und Taiwans Stimme in die Welt trägt. Auch Kulturminister Li Yuan schreibt in einem Facebook-Post von einem besonderen Tag für die Kulturszene. Die Übersetzerin kündigte an, Taiwans Geschichten weiter in die englischsprachige Welt zu bringen. Der Verlag Chunshan Publishing meldete, dass er für das Werk bereits Lizenzen in 24 Länder verkauft hat und sich in Taiwan über 40.000 Mal sowie in Japan, den USA und Großbritannien jeweils fünfstellig verkauft hat. Geplant sind Adaptionen als Comic, Musical und internationale Serie. Taiwans stellvertretende Repräsentantin in London, Jiang Yaqi, sagte, der Preis werde mehr Menschen über Literatur, Küche und Kultur an Taiwan heranführen. Der Taroko-Nationalpark hat heute eine Funkgerätspende des japanischen Telekommunikationsausrüsters ICOM entgegengenommen. Gespendet wurden 20 digitale VHF- und LTE-Dual-Mode-Handfunkgeräte, dazu Zubehör und Hilfe beim System-Upgrade. Der Wert liegt bei über 1 Million Taiwan-Dollar, etwa 27.000 Euro. Die Geräte sollen nach dem schweren Hualien-Erdbeben 2024 Funklücken im Gebirge schließen und werden an Ingenieure, Patrouillenpersonal und Rettungskräfte ausgegeben, die Schadensaufnahmen und Reparaturen durchführen. Parkdirektor Liu Shou-li sagte, das Beben vom 3. April 2024 habe die veraltete Funktechnik offengelegt und dass Mobilfunk in Hochlagen wie am Nanhu Dashan oft nicht erreichbar sind. Die Dual-Mode-Funkgeräte werden vorrangig in den Schluchten, in betroffenen Zonen und für Rettungen eingesetzt, um während der Einsätze stabile Verbindungen zu sichern. ICOM-Manager Terasaki Shinya betonte, verlässliche Kommunikation sei für Führung, schnelle Reaktion und Sicherheit nach Katastrophen für alle Beteiligten entscheidend. Die Kombination aus VHF und LTE biete in schwierigem Gelände mehr Flexibilität. Kommen wir zur Börse. Der Aktienindex TAIEX ist heute um 154,74 Punkte gefallen. Das sind 0,39%. Damit lag der Abschlusskurs bei 40.020,82. Das Handelsvolumen an diesem Mittwoch betrug 978,92 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet rund 26,7 Milliarden Euro. Es folgt das Wetter für Mittwoch, den 20. Mai 2026. Heute zeigt sich die Sonne fast in ganz Taiwan. Lediglich an der Ostküste bleibt es bewölkt und es kann in der Region um Jilong und Ilan nachmittags zu örtlichen Gewittern kommen. Die Temperaturen reichen von 28 bis 34 Grad. In der Nacht bleibt es vielerorts klar, bei Temperaturen zwischen 25 und 30 Grad. Morgen ist es ähnlich wie heute, nur dass die Regenwolken den Großraum Taipeh erreichen. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt in Taipeh bei 30%, in Ilan bei 80%. Es wird ähnlich heiß wie heute, bei 24 bis 35 Grad. Sie hörten die Tagesnachrichten am Mittwoch, den 20. Mai 2026 von Radio Taiwan International. Weiter geht es im Programm mit Taiwan in Bewegung.
Herzlich willkommen bei Taiwan in Bewegung. Ich bin Juliane Miller. Am 28. Mai ist der internationale Tag der Menstruationshygiene. Nachdem ich in der letzten Woche schon mit meiner Kollegin Shanning über kulturelle Unterschiede im Umgang mit Menstruation in Taiwan gesprochen habe, soll es in dieser Woche um die Bereitstellung von kostenlosen Hygieneartikeln an taiwanischen U-Bahn-Stationen sowie Schulen und Universitäten gehen. Hygieneartikel in Taiwan gibt es tatsächlich auch an ein paar Orten kostenlos. Mhm. Das habe ich jetzt auch erst im Zuge dieser Recherche rausgefunden. Und nämlich, ich möchte es wirklich von allen Haustöchern rufen, es gibt kostenlose Pads an taiwanischen, an Taipeher U-Bahn-Stationen. Nicht an allen, aber zumindest, so wie ich das verstanden habe, an denen, die diese Infohäuser haben. Also ja. Da, wo dann Angestellte drin sitzen und da kann man ja sagen, man hätte gerne ein kostenloses Menstruationsprodukt, also Shang Li Yong Pin, sagt man dann. Wahrscheinlich geht's auf Englisch auch. Und dann bekommt man ein Pad. Tampons haben sie nicht, zumindest nicht dort, wo ich nachgefragt habe, was ja schon nochmal diese Präferenz irgendwie zeigt. Aber total viele Leute wissen nicht von diesem Angebot. Ja. Also ich habe, wie gesagt, auch erst vor kurzem davon gehört. Es wäre mir in der Vergangenheit schon behilflich gewesen, deshalb finde ich das wichtig, das irgendwie auch zu verbreiten. Mhm. Weil das sind dann ja einfach Situationen, wo es dann nervig ist. Klar, überall gibt es ein 7-Eleven, wo man reinrennen kann, aber dann hat man direkt eine ganze Packung gekauft für mehr Geld, als man eigentlich ausgeben wollte. Ja, ich finde das super cool, dass das dann kostenlos bereitgestellt wird. Es gibt auch manchmal Automaten in Toiletten, wo man dann irgendwie Münzen reinwirft, ist aber auch nicht teuer. Aber genau, ich hatte, glaube ich, am Hauptbahnhof gefragt und dort sagten mir, dass halt pro Woche, obwohl es ja wahrscheinlich der geschäftigsten U-Bahn-Station ist, dass pro Woche trotzdem nur im einstelligen Bereich nachgefragt wird. Also ich denke mal, wenn mehr Leute davon wüssten, würden vielleicht mehr Leute fragen. Gleichzeitig, und ich glaube, da muss man auch drüber reden, wenn man über kostenlose Hygieneartikel redet, es gibt, glaube ich, immer so die Sorge davon, dass Leute das ausnutzen. Mhm. Und ich denke mir, das nutzt doch nur jemand aus, der es wirklich notwendig hat. Weil dann kriegst du, also wenn du dir das kostenlos holst, dann bekommst du so eine Einheitsgröße.
Ja.
Und es gibt
eine dünne.
Ja. Ne? Und es gibt ja Leute, die Probleme haben, Menstruationsartikel zu kaufen. Es gibt ja dieses Konzept von Period Poverty, Menstruationsarmut. Aber wenn davon Leute dann profitieren können, finde ich das super. Aber gleichzeitig jemand, der es sich leisten kann, andere Produkte zu kaufen, die man vielleicht auch lieber benutzt, der wird dann ja nicht ständig irgendwie sich einzelne Pads irgendwo abholen.
Ja, ich finde, das ist eine Courtesy-Geste.
Ja, weil eben, es wird immer so viel darüber geredet, ja, sollen Frauen jetzt kostenlose Menstruationsprodukte bekommen? Und ich glaube, was in der Diskussion manchmal so ein bisschen vernachlässigt wird, ist einfach, es geht oft einfach um Notfälle. Ja. Also es kommt dann, also das klassische Argument ist ja, wenn Frauen kostenlose Menstruationsprodukte bekommen, will ich kostenlose Rasierer. Wo kann ich verstehen? Also ich fände es gar nicht schlecht, wenn man irgendwie Männern so einen wiederverwendbaren Rasierer schenkt oder sowas, ne? Aber man hat jetzt ja nicht so urplötzlich Bartwuchs, dass man sich urplötzlich auf dem Weg zur Arbeit rasieren muss. Also das ist ja eine ganz andere Situation, aber man kriegt einfach manchmal urplötzlich seine Tage und braucht dann einfach einen Hygieneartikel, hat vielleicht keine Zeit, man ist auf dem Weg zu einer Prüfung, die Läden haben zu, also in Taiwan kommt das nicht vor, aber in Deutschland, die Läden haben zu, man weiß nicht, wen man fragen soll. Also es sind halt wirklich solche Situationen, wo man einfach, wenn man gerade nichts dabei hat, aber dringend was braucht, dann braucht man halt was.
Ja, absolut. Ja. Absolut.
Und deshalb finde ich es auch so cool, dass es jetzt auch an vielen taiwanischen Schulen kostenlose Hygieneartikel gibt.
So auch zum Beispiel an der Schule von meiner Tochter, die haben ein kleines Kästchen an der Wand in der Mädchentoilette und da sind aber auch ganz simple, also von der taiwanischen Firma Sufei und ganz simple, dünne Binden, die vielleicht so einen Notfall auffangen können. Und wenn man aber zur Nurse geht, kann man nochmal andere bekommen. Das ist wirklich nur für einen Notfall.
Genau. Also das ist in Taiwan seit, ich glaube, 2023 tatsächlich Regierungspolitik, dass an Schulen kostenlose Hygieneartikel bereitgestellt werden sollen, an Universitäten glaube ich auch. Das wird vielerorts unterschiedlich umgesetzt. Also das würde jetzt auch so ein bisschen den Rahmen sprengen, wie das unterschiedlich umgesetzt wird, mancher besser, mancher weniger gut. In Taipei ist nochmal die Situation ein bisschen anders, dass seit 2022 alle Mädchen in einem bestimmten Alter kostenlose Gutscheine für Menstruationsprodukte bekommen. Die gibt es über so eine App, die auch für andere schulische Sachen genutzt wird. Das sind im Monat 200 Taiwan-Dollar tatsächlich. Damit kann man dann zu unterschiedlichen Läden gehen und Produkte dort kaufen. Und eine Freundin hat mir erzählt, also ihre Schwester ist eben in diesem Alter, dass sie diese Gutscheine bekommt und damit wird dann die ganze Familie quasi mit Produkten versorgt. Also es ist natürlich schon eine ziemliche Investition.
Ja.
In anderen taiwanischen Städten ist das auf Kinder aus Familien mit niedrigem Einkommen beschränkt. In Taipei, wo die Regierung finanziell ganz gut aufgestellt ist, ist man da großzügiger. Aber ich muss sagen, also mich macht das Thema tatsächlich so ein bisschen emotional. Mhm. Also als ich das recherchiert habe, wie an Schulen eben kostenlose Hygieneartikel bereitgestellt werden, weil ich mich einfach daran erinnere, wie krass das einfach auch ist, wenn man irgendwie jung ist und man hat noch nicht so lange seine Tage und das ist irgendwie noch eine neue Situation und man weiß ja nicht, wie das familiäre Umfeld ist, ob das Kind überhaupt eine weibliche Bezugsperson vielleicht auch in der Familie hat, wie das Verhältnis zu weiblichen Familienmitgliedern ist, wie die finanzielle Situation ist, wie stark die Menstruation das Kind auch körperlich beeinflusst in der Schule. Und ich finde es so gut, dass da mitgedacht wird. Mhm. Also insbesondere bei Kindern ist das einfach nochmal eine ganz andere Belastung. Also man muss sich vorstellen, gehst zur Schule, da hast du irgendwie eine Mathearbeit, du denkst die ganze Zeit irgendwie an die Mathearbeit und dann bekommst du deine Tage und du hast nichts dabei. Du hast vielleicht irgendwie noch keine Freunde in deiner Klasse, verstehst dich vielleicht nicht gut mit den anderen Mädels. Kann so viele Gründe geben, warum man dann plötzlich in einer Stresssituation ist und dass da ja so ein bisschen von diesem Stress irgendwie gemildert wird. Einfach, dass man dafür sorgt, dass Produkte da sind, wenn sie gerade gebraucht werden, finde ich super gut. Also würde ich mir wirklich wünschen, dass das überall so wäre.
Die Policy mit den kostenlosen Hygieneprodukten an taiwanischen Schulen ist mittlerweile seit über 2 Jahren in Kraft. Ganz glatt läuft es zugegebenermaßen aber noch nicht. Ende letzten Jahres veranstalteten mehrere taiwanische NGOs eine Pressekonferenz, auf der sie Verbesserungen bei der Bereitstellung von den kostenlosen Menstruationsprodukten forderten. Sie kritisierten damals unter anderem, dass die Hygieneprodukte in der Regel beim Gesundheitszentrum der Schulen aufbewahrt werden, was in dringenden Fällen unpraktisch sei. Außerdem gäbe es zu wenig Auswahl an Produkten. Während Taiwan also mit der Bereitstellung von kostenlosen Menstruationsprodukten einen guten Anfang gemacht hat, gibt es bei der Umsetzung noch weiter Luft nach oben. Eine weitere gesetzliche Maßnahme im Zusammenhang mit Menstruation in Taiwan sind Menstruationstage für menstruierende Arbeitnehmer. Darüber werde ich dann in der nächsten Woche weiter mit Shanning sprechen. Bis dahin vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon sprach Juliane Miller.
Und nun hören Sie das Wirtschaftsmagazin.
Herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe des Wirtschaftsmagazins. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilon Huang. Heute mit Teil 2 des Gespräches mit Dr. Jan Wiers, Head of European Operations von OKGO Integrated Systems Corporation, ein taiwanischer Systemintegrator mit einer deutschen Niederlassung. Ich sprach mit Dr. Jan Wiers während der Taipei Cycle.
Wenn du jetzt von Flotten sprichst, was für konkrete Anwendungsbeispiele habt ihr?
Also um es zu erklären, also für uns, wenn wir da jetzt drüber reden, ist ja jeder Stock an Bikes, also jede Ansammlung von Fahrrädern, für uns ist eine Flotte. Also eine Flotte kann so klein sein wie zwei. Also überall da, wo du mehr als zwei Fahrräder hast, da sprechen wir von einer Flotte. Also alles das, was Flottenmanagement ist für uns, ist grundsätzlich was, wo man mit Daten eine Lösung bauen kann. Also gehen wir ganz praktische Beispiele. Stell dir mal vor, da gibt es ein Händler, der hat auch noch eine Werkstatt dabei, also wie wir meisten das auch kennen. Das Fahrrad ist kaputt, du gehst hin, gibst dein Fahrrad ab und das dauert einfach. Und dann geht eine Woche ins Land, zwei Wochen ins Land, aber du hast dann halt kein Fahrrad mehr. Das heißt, für den Händler wäre es dann ja schon mal ganz interessant zu sagen, ich stelle jetzt dem Kunden in der Zwischenzeit erstmal ein Fahrrad zur Verfügung. Und das wäre dann in dem Falle dann auch zum Beispiel eine Vermietflotte. Das heißt, du gibst dann vielleicht so in der Größenordnung 20 bis 25 Fahrräder, hast du permanent rumfahren mit Kunden, die auf ihr eigenes Fahrrad warten. Ein Händler hätte durchaus einen Vorteil davon, wenn er zu jedem Zeitpunkt wüsste, wo ist dieses Fahrrad, ist es geladen, wie wird es benutzt, ja, ist es einsatzbereit, wo steht es bei mir in der Firma. Und da würden wir dann eine Lösung anbieten zu sagen, du guckst dann einfach bei uns aufs Dashboard und weißt, alle Fahrräder sind bereit, welches Fahrrad kann ich rausgeben. Weil wir sehen auch, dass da viel Katastrophenmanagement ist mit irgendwelchen Excel-Tabellen, die dann zusammengebaut werden. Also das wäre ein ganz praktisches Anwendungsmodell jetzt mal für Shops zum Beispiel. Aber grundsätzlich Marken, die Fahrräder haben, das ist eine Flotte. Und die verkaufen diese Räder dann an Kunden. Deren Räder sind dann wieder in Werkstätten, die repariert werden. Flotten haben auch Kontingente oder Marken haben auch Kontingente, die jetzt nicht direkt verkauft werden, sondern die sitzen im Warenbestand. Und haben wir ja gerade besprochen, während der Corona-Zeit, da ist eine sehr, sehr hohe Nachfrage gewesen. Und während der Zeit sind sehr, sehr hohe Daten, also sehr große Warenbestände einfach angehäuft worden, die jetzt schwierig sind abzuverkaufen. Kann man sich ja vorstellen, wenn so Räder lange Zeit stehen, da weiß man nicht mehr ungefähr, sind die Batterien jetzt geladen oder wie sieht's da aus? Dazu kommt, dass wir auch sehr viel Regelungen von der EU bekommen, wo es heißt, das muss nachverfolgbar sein. Wo sind Batterien? Wie ist die Komponentenzusammenstellung? Und das muss alles an zentrale Register gemeldet werden. Und das ist natürlich unglaublich aufwendig, wenn du an die Fahrräder keinen Zugang hast. Wie möchtest du diese Daten weitergeben? Darum einfach interessant für jeden, der einen größeren Bestand an Rädern hat, eigentlich immer remote Zugang zu den Rädern zu haben. Also da sehen wir sowohl bei Händlern als auch bei Marken den Bedarf. Und wenn wir darüber sprechen, Marken dabei zu helfen, Geld aus ihren Daten zu machen, dann wäre es in dem Falle so, dass wir Marken sagen können, ihr habt zum Beispiel einen hohen Bestand an Rädern, die ihr jetzt nicht an den Endkunden verkaufen könnt, dann geht doch einfach an jemanden ran, wie zum Beispiel eine Hotelkette oder einen großen Amusementpark oder irgendwas, die sagen, wir haben Touristen, die hier sind und wir würden denen gerne einfach Mieträder anbieten, dass die rumfahren. Dann würdest du einfach als Marke sagen, wir arbeiten jetzt mit OKGO zusammen und wir gehen dann jetzt an diese Hotelkette ran und sagen, stellt euch die Menge XY an Rädern bei euch einfach hin. Wir stellen euch die OKGO Software zu dem und dem Preis zur Verfügung und dann könnt ihr diese Räder vermieten, überlegt euch einen Preis für eure Kunden und dann fahren die Kunden rum. Und somit, wir nehmen einen kleinen Teil für das Bereitstellen dieser Anwendung einfach. Aber das ist ein Bruchteil von dem, was die Marke dann daraus erlösen kann, wenn die dann einfach sagen, wir stellen unsere Software dann als Mittelmann nochmal dem Nächsten zur Verfügung und dann das Hotel nimmt sich wieder seinen Cut, indem es sagt, wir berechnen dann einfach dem Touristen den und den Preis. Und so geben wir dann einfach jedem Schritt in der Wertschöpfungskette nochmal die Möglichkeit, nochmal einen kleinen Teil abzuschöpfen. Und wir denken, dass da die Zukunft einfach liegt, anstatt immer weiter zum Floor des Marktes uns vorzuarbeiten und zu denken, es muss über Kostenreduktion gehen, weil auf Dauer geht es so nicht.
Wie weit ist so eine Plattform schon angenommen in Deutschland oder beziehungsweise wie interessant ist das für potenzielle Partner für Sie? Ist das schon sehr verbreitet, sage ich mal? Müsst ihr noch sehr viel Überredungsarbeit leisten, sozusagen, dass das was Gutes ist?
Also der Markt macht das Marketing für uns so ein bisschen, weil es ist ein bisschen Druck im Markt. Also die meisten Marken spüren es. Also man merkt das in den letzten Jahren, dass die Luft so ein bisschen raus ist in der Industrie. Und viele auch merken, na irgendwie müssen wir schon was anderes machen. Und das treibt uns die Leute eigentlich so ein bisschen in die Arme. Natürlich ist es dann immer noch mal unsere Aufgabe, dann auch die Lösung so zu präsentieren und zu erklären, dass sie auch leicht verständlich ist, weil ein Markt, der klassisch einfach hardwarebasiert ist, macht den Switch so schnell nicht, wenn man halt jahrelang in die eine Richtung denkt. Ich meine, ne, we are creatures of habit. Dann zu sagen, guck dir das mal nicht von links aus an, sondern geh mal rum und guck mal von rechts und auf einmal ist alles nicht mehr grün, sondern blau. Und da haben wir dann manchmal schon noch die Schwierigkeiten. Aber ja, also die Leute merken, es muss in die Richtung gehen. Und wir haben natürlich ein ganz großes Plus, indem wir einfach sagen, guckt euch mal das Automotive an. Und gerade jetzt in Deutschland muss man einfach nur die Namen Automobilhersteller nennen. Und wenn man die jetzt einfach vergleicht in ihrer digitalen Entwicklung zu komplett systemintegrierten Anwendern, dann ist eigentlich klar, wo die Entwicklung hingeht. Und die Bike-Industrie hinkt dem Ganzen einfach um vieles noch hinterher. Und wir kommen ursprünglich auch aus der Richtung und können viel davon auch nutzen und dann einfach auch sagen, wir bringen eigentlich diese Lösungen, die da nachweislich funktionieren, jetzt nach hier hin. Ja. Und das sind die Gespräche, die wir jetzt haben. Aber natürlich, Adaption braucht dann Zeit, weil das hat auch alles gewisse Lead-Zeiten. Also wir können jetzt nicht an jedes Fahrrad rangehen und sagen, wir schnipsen mit dem Finger und ihr habt die Daten. Also Marken kommen auf uns zu und sagen, naja, wir sehen das schon, dass wir in die Richtung uns entwickeln müssen. Dann sagen wir bieten für euch eine komplette Turnkey-Solution an. Also wir machen das Projektmanagement mit euch. Ihr bezahlt uns da einen Obolus und wir managen das gesamte Upstream für euch, sodass ihr dann einfach sagt, in einem halben Jahr habt ihr diese Räder als Vorteil da stehen und dann können wir loslegen.
Ja.
Und da sind wir halt, die wir den Einstieg machen. Aber das bedeutet, wenn jetzt jemand heute, wir sind jetzt im März 2026, wenn jetzt jemand zu mir hinkommt und sagt, ich würde dann gerne morgen eine digitale Infrastruktur haben, dann würde ich sagen, so schnell geht's dann nicht. Da reden wir dann schon über ein bisschen Lead-Time. Also realistisch, wenn jemand jetzt kommen würde, dann können wir sagen, naja, Ende des Jahres oder 2027, dann hast du die komplette Flotte hier stehen, die dann nur produziert werden kann. Und dann kannst du eigentlich so einsteigen.
Okay.
Das wäre der Ablauf.
Ja. Und nochmal auf die Sache zu sprechen kommen, das ist ja eigentlich ursprünglich eine taiwanische Firma, ist mit jetzt mit dem deutschen Büro und so. Und ja, Taiwan, Deutschland, die haben ja unterschiedliche, sag ich mal, Arbeitskulturen und so weiter, Arbeitsgewohnheiten. Gab es da irgendwas, wo ihr euch auf beiden Seiten, sag ich mal, wo es auf beiden Seiten vielleicht Herausforderungen gab, gerade am Anfang, oder wo beide Seiten irgendwie Kompromisse schließen mussten, sagen wir mal, um ja, vernünftig zusammenarbeiten zu können?
Ja, natürlich, also interkulturelle Teams, die ruckeln sich immer so ein bisschen in Position. Ne? Ich meine, man weiß natürlich, dass interkulturelle oder multikulturelle Teams, die recht divers sind, auf Dauer besser performen. Also darum, wir wissen, dass es in die Richtung gehen muss und kann. Ich selber habe 10 Jahre Erfahrung im asiatischen Raum gehabt. Also ich habe 10 Jahre in Korea gearbeitet und gelebt. Das heißt, ich war vorbereitet auf die Probleme, in die man läuft, wenn man dann halt aus einer klar individualistisch geprägten Gesellschaft dann versucht, da mehr gemeinschaftlich denkend vielleicht was zu machen. Auch mit der Art, wie man untereinander auch Kritik äußert und versucht, gemeinschaftlich zu arbeiten. Na klar, also ich denke mal, das hat jeder. Und das wird man so auch nicht wegkommen. Wir wollen ja nicht einander gleich werden, sondern wir wollen ja auch unsere Eigenarten einfach behalten. Und gerade deswegen war es auch einfach uns wichtig zu sagen, wir sind darauf angewiesen, dass wir nach wie vor die Sprache der Hersteller sprechen und auch da sicherstellen können, dass wir unseren Kunden ein gutes Produkt anbieten können. Das heißt, dass alles, was Upstream angeht, also alles das, was wo es darum geht, die Komponentenhersteller von unserer Lösung ja, zu überzeugen oder mit denen zusammen diese Projekte zu stemmen und zu sagen, okay, wir brauchen die und die technischen Voraussetzungen. Da haben wir dann hier in Taiwan genau die Leute, die da wissen, wie man die Sprache richtig sprechen muss, um da dann auch wirklich schnell effektiv sein zu können. Das traue ich mir zwar grundsätzlich auch zu, aber es dauert dann vielleicht noch mal den entscheidenden Moment länger oder ne, vieles dann ja auch einfach ein Vertrauensaufbau über Jahre. Und den kann ich dann in der Form so jetzt manchmal nicht bieten. Also nicht, it's not for lack of trying. Ja, aber es ist dann einfach so, das heißt, für uns ist es essentiell wichtig, das R&D weiter in Taiwan zu haben. Und gleichzeitig natürlich haben wir vielleicht auch ein Verständnis für, um zwischen den Zeilen zu lesen, den Marken in Europa, was jetzt jemanden, der jetzt frisch aus Taiwan kommen würde, jetzt nicht hat.
Und das war mein Gespräch mit Dr. Jan Wiers, Head of European Operations von OKGO Integrated Systems Corporation, ein taiwanischer Systemintegrator mit einer deutschen Niederlassung. Und damit verabschiede ich mich für heute. Am Mikrofon war Ilon Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Mittwoch, dem 20. Mai 2026. Schreiben Sie uns gerne eine E-Mail via deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw, dann rechts oben auf der Weltkugel die Sprache Deutsch auswählen. Auf der Webseite finden Sie unsere Nachrichten, alle Programmbeiträge, Podcast-Links sowie Links zu unseren Social-Media-Kanälen. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Wir verabschieden uns für heute und bedanken uns fürs Zuhören. Am Mikrofon sprachen Elisa Günther und Changning Postel Holz.